ich glaube, Toto wird alles Mögliche in seiner Macht tun, um Mick irgendwie bei Alpine unterzubringen. Der wird jede Connection vermutlich spielen lassen, einfach damit er es Mick ermöglichen kann, bei Alpine den Sitz zu bekommen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Race Weekend bzw. Race Week und wir befinden uns in Kanada. Und zwar nicht in echt, Perke, wir sind natürlich hier schön im Studio.
Funny. Funny bist du heute.
Ja, wir starten schön mit einem schlechten Witz in die Episode. Also, ihr merkt, die Stimmung ist 1A.
Ja, die Stimmung ist 1A. Weißt du, bei wem die Stimmung nicht 1A ist, um einfach direkt bei reinzugehen? Wem? Bei Esteban Ocon.
Boah, wir sind jetzt aber wirklich hier straight in die Episode.
Wir sind ja gar kein
Drumrum reden hier.
Wir verschwenden hier heute gar keine Zeit. Esteban Ocon hat sicherlich keine gute Laune, denn es ist jetzt bekannt gegeben worden, dass Esteban Ocon nächstes Jahr nicht mehr bei Alpine fahren wird. Es hat sich ja angedeutet, generell das Teaminterne war ja nicht so fein bei Alpine mit Gasly, mit Ocon. Dann haben die sich immer wieder weggecrashed mal. Ich erinnere mich auch zum Beispiel an Australien. Dann jetzt Monaco, wo ja alles irgendwie gegipfelt ist, wo dann gesagt wurde, wir werden Konsequenzen haben und die sind nicht so leichte Konsequenzen, das sind richtig harte Konsequenzen. Wurde ja überlegt, wird Ocon einfach Kanada rausgeworfen und danach fährt er wieder. Kanada darf er fahren, aber dafür halt nächstes Jahr nicht.
Es beschreibt es ziemlich akkurat, aber ich glaube auch, dass er trotzdem nächstes Jahr fahren darf. Nämlich bei einem anderen Team, Perke, aber das ist halt die Frage, wo? Darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Aber ja, an sich erstmal richtig. Esteban Ocon ist weg von Alpine. Überrascht hat es mich jetzt nicht ewig, muss ich auch sagen. Nee. Weil man muss auch ganz klar dazu sagen, wir haben ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Episoden auch schon gesagt, nach Monaco, Esteban Ocon, Alpine, das wird nicht mehr ewig gut gehen. Und die Harmonie ist weg im Team. Es ist einfach nicht mehr, dass Ocon der Liebling ist. Inzwischen ist es mehr in Richtung Gasly tendiert, meiner Meinung nach. Es war ja immer so, dass man gerade auch noch unter den Renault-Zeiten wirklich Ocon sehr gefavoritet hat. Gerade mit Cyril Abitbol. Aber das ist jetzt so ein bisschen weg. Und ich glaube, der Bonus ist auch teilweise aufgebraucht gewesen, gerade durch diese ganzen Zwischenfälle. Und deshalb hat man sich jetzt halt einfach entschieden, es ist besser, wenn sich unsere Wege trennen. Und ich meine, es bringt immerhin viel neues Potenzial. Wir haben mehrere Teams im Grid, die sind aktiv auf der Suche nach einem guten, konstanten Fahrer, der Esteban Ocon für mich ist.
Auf jeden Fall.
Esteban Ocon ist für mich auch jemand, der durchaus noch das Potenzial hätte, weiter nach oben zu gehen. Irgendwie als zweiter Fahrer in einem Top-Team. Ich sehe ihn jetzt als Nummer-1-Kandidaten.
Der zweite Fahrer in einem Top-Team. Da fängt das schon wieder
an. Ja, das fängt schon wieder an und ich sehe ihn auch definitiv besser als Tsunoda.
Ja, das sehe ich auch.
Und da denke ich, wird das vielleicht Ocon sogar eine neue Chance geben, jetzt sich von Alpine endlich mal loszulösen, weil er ist ja jetzt wirklich schon lange da bei Alpine Renault und das wird sicherlich nicht einfach werden, gerade auch dann mit Eingewöhnen ans neue Team, wo auch immer er landen wird am Ende des Tages. Aber es wird natürlich viele neue Möglichkeiten bringen, aber auch andererseits für Alpine. Weil du musst natürlich auch bedenken, wer geht dann zu Alpine? Ich glaube, wir wissen alle, aktuell ist wahrscheinlich Jack Doohan der Favorit. Aber natürlich muss man auch bedenken, Bruno Famin hat sehr positiv über Mick Schumacher geredet. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja sogar noch dazu, dass man Gasly auch entfernt und dann einfach ein Doppel-Rookie-Setup hat mit Mick und Doohan, worüber sich ja auch Gedanken gemacht wurde. Worüber wir vor 2 Episoden, war es glaube ich, berichtet hatten.
Ja, wobei wir gleich auch noch einen Namen reinwerfen werden, der auch noch anscheinend auf der Shortlist von Alpine steht. Weil du hast es gerade gesagt, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass Gasly auch geht. Das wurde ja jetzt auch schon einige Male gerüchtet, dass Pierre Gasly auch nicht so die größte Zukunft im Team hat. Auch wenn ich mir denke, jetzt wo Ocon weg ist, dass man auf jeden Fall mit Gasly weitermachen wird. Oder ich würde es auf jeden Fall, wenn ich jetzt Alpine wäre oder in der entscheidenden Position wäre, ich würde Gasly behalten, dass ich wenigstens einen Fahrer habe, der das Team kennt und auch von der Strecke kennt und nicht nur vom Simulator. Aber die Gerüchte gab es schon, dass beide gehen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man einfach einen kompletten Neustart auch bei Alpine möchte, weil diese Saison läuft ja einfach nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Ob jetzt daran die Fahrerschuld ist, sei jetzt mal dahingestellt. Gerade der Saisonstarter war das Auto auch einfach richtig schlecht. Aber dass man vielleicht bei Alpine sagt, wir starten einmal komplett neu, Wir bauen uns komplett neu auf und gucken, was geht. Und dafür müssen halt beide Fahrer weg. Ich halte es nicht für ausgeschlossen.
Schauen wir mal, was wird am Ende des Tages.
Was wird?
Danke. Ich habe jetzt extra darauf gewartet, dass das kommt.
Ja, ich habe es in deinem Gesicht gesehen, dass du nur darauf gewartet hast. Die Episode wäre nicht weitergegangen, hätte ich das jetzt nicht gesagt.
Nee, da wäre eine 5-Sekunden-Pause drin gewesen. Ich glaube, nach 5 Sekunden hättest du es dann wahrscheinlich gemerkt, allerspätestens. Aber ja. So, Perke, kommen wir zu einer Sache, die wir jetzt, glaube ich, neu einführen. Auch in dem ganzen, ich sage jetzt mal, Konzept, wo wir gerade sind, Alpine, was die Zukunft von Alpine ist. Aber wir führen eine Sache neu ein. Und zwar eine Frage der Woche. Und diese Frage der Woche kann immer von euch aus dem Discord gestellt werden, aus dem Undercut-Discord. Also wenn ihr da noch nicht drin seid, ist es ein Grund mehr für euch, jetzt in dem Undercut-Discord beizutreten. Link findet ihr unter der Episodenbeschreibung. Und einfach reinzugehen und dann vor den Donnerstags-Episoden einfach für die Frage der Woche eine mögliche Frage vorzuschlagen. Frage der Woche, Perke, was ist die heute?
Die Frage der Woche ist, denkt ihr, dass Ocon, nachdem er bei Alpine raus ist, noch irgendwo einen Platz finden wird? Oder wird er sich zurückziehen? Die Frage hat gestellt Just Alice. Wenn das jetzt falsch ist, korrigiere mich gerne im Discord. Nochmal zur Frage der Woche. Ich denke, vorteilhaft wäre es, wenn die immer so zu etwas aktuelleren Themen wäre, weil die nicht aktuellen Themen und alles andere handeln wir
das ist halt unleashed ab.
Aber es kann auch mal passieren, dass wenn nichts los ist, dass ihr dann einfach irgendwas stellen könnt. Aber wie gesagt, bevorzugt zu aktuellen Themen. Das ist jetzt ein aktuelles Thema. Esteban Ocon. Wird er noch irgendwo einen Platz finden oder war es das für ihn? Ich denke, er wird auf jeden Fall einen neuen Platz finden. Auch aufgrund der Gerüchte, die man erhört, dass Teams auf jeden Fall an ihm interessiert sind. Zum Beispiel Sauber ist wohl an ihm interessiert. Haas ist an ihm interessiert, wo jetzt auch rauskam, dass sich Haas und Ocon wohl schon seit mehreren Wochen in Verhandlungen befinden. Deswegen, ich denke, Ocon sehen wir zu 100% nächstes Jahr immer noch im Grid. Und Stand jetzt tendiere ich zu Haas.
Also, ich habe es ja auch gesagt, ich denke auch, dass Ocon nächstes Jahr noch da sein wird. Ob es Haas wird, wahrscheinlich. Ich sehe Haas als die größte Chance an, gerade eben, dass du da eine gute Kombination zwischen Berman und Ocon hättest. Einen sehr, sehr erfahrenen Fahrer, der lange in der Formel 1 war, mit einem Rookie, den man eben neu ranführen kann. Gerade wenn man das Team neu besetzt bei Haas, wäre eine sehr, sehr gute Option. Aber eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, und sie wird nicht ewig groß sein, die Chance, muss man auch ganz klar sagen. Aber wer ist der Manager von Esteban Ocon? Größtenteils Toto Wolff. Und wir wissen, Esti Besti ist auch ein Mercedes Junior gewesen. Das heißt, wir haben natürlich immer noch diese Connection. Esteban Ocon, Toto Wolff, Mercedes. Und wir wissen, dass Mercedes aktuell nach einem zweiten Fahrer sucht neben George Russell. Und ich habe es am Anfang der Episode angesprochen. Ich denke, Esteban Ocon hat das Potenzial, ein zweiter Fahrer für ein Top-Team zu sein. Und ich denke, Esteban Ocon wäre wirklich eine sehr gute Option für Mercedes, diesen zweiten Platz zu füllen, bis Kimi Antonelli aus der Formel 2 in die Formel 1 ist, da seine 1-2 Jahre absolviert hat und dann diesen Platz von Esteban Ocon füllen kann. Weil dann ist Ocon auch wieder ein bisschen älter. Und ey, immerhin dann, je nach Leistung, kann er sich ja umschauen, ob er dann bei einem anderen Team wieder einen Sitzplatz kriegt. Aber ich halte sogar diese Option für Esteban Ocon am besten. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt am realistischsten einschätzen. Aber ich glaube, damit könnte Mercedes wirklich einen guten Deal machen, wenn sie sich Esteban Ocon als zweiten Fahrer sichern. Williams ist natürlich auch noch eine Option mit dem zweiten Sitz. Was ist mit Logan Sargeant? Aber da habe ich ja schon gerade gesagt, ich denke auch, dass man sicherlich überlegen wird, entweder Bottas oder vielleicht einen Kimi Antonelli zu nehmen. Je nachdem, wie die Formel-2-Saison auch für ihn verläuft. Und dann mal gucken, wann man ihn zu Mercedes hochholt.
So, und jetzt bekommst du einen Satz zu hören, den du im Laufe dieser Podcast-Geschichte wahrscheinlich nicht so häufig von mir gehört hast. Ich bin voll und ganz deiner Meinung.
Boah, denn, das ist ja herrlich.
Denn ich erinnere mich noch zurück an die Diskussion, die wir hatten, als offiziell wurde, dass Lewis Hamilton Mercedes verlässt und zu Ferrari geht. Und wir natürlich direkt spekuliert haben, ey, wer könnte denn jetzt Hamilton ersetzen? Und wenn ich mich recht erinnere, war bei uns beiden der erste Name, der gefallen ist, Esteban Ocon oder der logischste Name auf jeden Fall, den wir beide genannt haben. Das heißt, wir wussten es schon vor Monaten, ich werfe es nur in den Raum, es wäre eine gute Option. Für Toto wäre es cool, Ocon in sein eigenes Team zu holen. Für Ocon wäre es ein Weg in ein Top-Team, ich sag's wie es ist, in ein Top-Team. Weil bei Mercedes, klar, jetzt gerade performen sie nicht so gut. Bei Mercedes hat man jetzt auch mal wieder zum 100. Mal gesagt, jetzt versteht man das Auto so langsam, jetzt kommen sie. Hat man jetzt schon wieder gesagt. Das kann man mittlerweile auch nicht mehr ernst nehmen, glaube ich. Aber
weißt du, was mir gerade auffällt?
Was denn?
Toto würde ja genau zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne?
Er würde Ocon in sein Team holen und den Weg frei machen für Mick. Oder der Weg ist frei für Mick.
Er würde seine zwei Jungs würde er perfekt platziert bekommen. Er würde Mick, den er ewig unter seinen Fittichen hat jetzt, endlich die Chance geben können, in ein Auto zu kommen in der Formel 1 bei Alpine. Und wo Alpine ja selbst überzeugt ist von Mick. Und auf der anderen Seite hast du quasi Esti Besti, den du seit 2016, 17 mit dir ziehst und sagst, ey, vielleicht wird das irgendwann was. Kannst du endlich die Chance geben, zu Mercedes zu kommen? Dieses Szenario wird mir gerade immer realistischer.
Ja, ich glaube nicht, dass Mick zu Alpine kommt, aber darüber reden wir ja gleich, wer jetzt in Ocons Fußstapfen tritt. Aber Ocon, Mercedes sehe ich auch als Match an, wenn Ocon sich mit der Rolle des zweiten Fahrers zufrieden gibt. Das wissen wir ja auch nicht. Ocon ist ja, was sowas angeht, auch eher ein schwierigerer Fahrer, als er der zweite Fahrer bei Force India bzw. Racing Point war. Und Perez der erste Fahrer, da hat Ocon das ja auch nicht so gut gefallen und hat sich mit Perez angelegt. Deswegen, ob Ocon sich Russell unterordnen würde, würde abzuwarten bleiben, wird vielleicht auch eine kritische Teamkombi, glaube ich. Ich glaube, fast jede Kombi mit Ocon ist kritisch mittlerweile. Aber wenn Ocon sich unterordnen kann, wäre er ein super Fahrer, ein super zweiter Fahrer auf jeden Fall für Mercedes. Auch wenn du schon gesagt hast, das realistischste Szenario ist es jetzt nicht. Realistischer ist wahrscheinlich Haas, dass es das am Ende werden wird. Aber wäre cool, weil Ocon auf jeden Fall das Potenzial und das Talent dazu hat, in einem guten Team oder in einem besseren Team als Alpine zu fahren.
Ja, aber Perke, dann lass uns doch jetzt auf das zu sprechen kommen, was du jetzt gerade schon angezweifelt hast. Nämlich, wer füllt den Sitz von Esteban Ocon bei Alpine? Wir haben es angesprochen, Jack Doohan, absoluter Kandidat. Voll valide, er ist der Alpine-Reservefahrer. Er kennt das Team in and out. Aber natürlich gibt es nicht nur Jack Doohan. Es wird natürlich auch Mick Schumacher
Mick Schumacher wird schon in den Alpine reingeredet.
In Verbindung mit Alpine gebracht, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Ich wusste nicht, wie ich das gerade beschreiben soll, deshalb habe ich jetzt gerade ein bisschen, irgendwie hatte ich so ein Wort auf der Zunge, aber kennst du das, wenn du so ein Wort auf der Zunge hast und dann, wenn du an den Punkt kommst, das Wort aber eigentlich gar nicht mehr passt und dir völlig entfällt?
Ja, das ist blöd.
Ja, genau so war das gerade. Auf jeden Fall, Mick Schumacher ist eine Option für Alpine. Aber was ich hier in Notion drin sehe, finde ich vogelwild.
Finde ich auch vogelwild.
Dass angeblich auch Joe Guanyu eine Option sein soll. Weil wenn ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenke, ich glaube, jeder, der diesen Podcast ein bisschen länger hört, weiß, dass wir beide mit Joe sehr sympathisieren.
Auf jeden Fall.
Aber wir beide auch realistisch genug sind, um zu betrachten, dass Joe einfach Langzeit gesehen kein Formel-1-Potenzial hat.
Ja, gerade die Leistung, auch die er diese Saison bringt, sind's nicht. Ganz einfach, klar, er hat jetzt auch kein gutes Auto, in dem er unfassbar viel zeigen könnte. Aber er kommt halt gar nicht ans Limit vom Auto, habe ich das Gefühl. Er performt dieses schlechte Auto schon nicht aus. Diese Saison ist es das einfach nicht von Joe. Und dann auch noch ein Team-Upgrade zu machen, weil von Sauber zu Alpine würde ich schon als Upgrade bezeichnen. Das sehe ich nicht. Ich sehe ihn, wenn, dann eher bei einem anderen Bottom-Team, wenn ich ihn überhaupt bei irgendeinem anderen Team sehe, was eigentlich zurzeit auch nicht der Fall ist, weil.
Also ich glaube, das war's für Joe jetzt bald. Also.
Gehe ich auch von aus. Wäre auf jeden Fall das Logischste, weil er verdient es sich einfach zurzeit nicht. Da verdienen es sich andere Leute, ob jetzt Reservefahrer oder Leute aus der Formel 2 mehr, weil die einfach Leistungen bringen. Und deswegen finde ich es auch wild, aber er soll angeblich auf der Shortlist von Alpine stehen. Klar, auf so einer Shortlist stehen immer sau viele Leute, weil man immer damit rechnen muss, dass irgendjemand absagt. Deswegen wird er Hinz und Kunz auf dieser Liste stehen und Joe ist halt einer davon. Ich gebe da jetzt auch nicht zu viel drauf. Ich gehe nicht davon aus. Ich gehe weiterhin davon aus, dass, also es ist ja auch medial so berichtet worden, Doohan ist auf jeden Fall der Favorit auf diesen Sitz. Kein Mick Schumacher, sondern Doohan ist es, der wohl die erste Option sein soll. Aber wir haben es gerade schon angesprochen oder vorhin schon angesprochen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Gasly auch noch geht. Und dann ist die Tür ganz weit offen für ein Mick Schumacher, vielleicht für einen Joe, wer weiß. So eine Chance wird es für Mick vielleicht nie wieder geben, so in die Formel 1 zu kommen, weil jetzt ist bei seinem Team ein Sitz frei, vielleicht wird noch ein Sitz frei. Wenn Mick Schumacher in dieser Offseason, da lege ich mich jetzt fest, wenn Mick Schumacher in dieser Offseason nicht in die Formel 1 kommt, dann ist die Tür zu. Da lege ich mich jetzt fest.
Maybe, ganz maybe, vielleicht noch 26, 27. Weil wir wissen beide, es kann ab und zu auch mal was passieren. Aber die größte Chance, das haben wir auch letztes Jahr sogar schon gesagt, ist ganz klar die Offseason 24 auf 25, weil eben so viele Verträge auslaufen. Und wir sehen, die Silly Season hat eigentlich noch gar nicht richtig gestartet, weil so viel kann aktuell noch gar nicht passieren. Aber wir sehen, sie läuft schon unfassbar. Gerade durch den Anfang mit Hamilton von Mercedes zu Ferrari, der alles so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Dann kam Adrian Newey dazu, dann die ganzen anderen Fahrer. Also es wird jetzt heiß langsam, aber Perke, bei Gott, da kommt noch eine richtige Welle auf uns zu, die wir noch gar nicht sehen. Also
auf jeden Fall.
Das wird noch viel, 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 viel verrückter. Bezüglich, also ich glaube auch, dass Jack Doohan der Favorit ist. Ich glaube, dass Joe, dass das einfach ein Name ist, der irgendwo in den Medien da reingeworfen wurde. Ich sehe realistisch keinen Weg, wie Joe zu Alpine kommen sollte. Du hast es gesagt, das ist ein Upgrade. Und Joe, meiner Meinung nach, hat aktuell einfach nicht mehr das Potenzial, um langfristig Formel 1 zu fahren. Aber, das ist halt dieses Aber, unterschätze niemals die Ressourcen und Mittel eines Mick Schumachers. Das ist halt die Sache, die ich auf der anderen Seite sehe. Ja, Doohan ist zwar voll drin im Formel 1-Team und kennt die Alpine-Family genauso gut wie Schumacher, aber du hast immer noch den Faktor Schumacher. Und es ist ein Name, den kriegst du nicht so einfach weg. Und ich glaube auch, dass wenn an die Tür, Mick Schumacher klopfen sollte und sagen würde, ey, ich will den Sitz haben, dass du das nicht ganz einfach so abtust, wie bei einem anderen Academy-Fahrer von Alpine und sagst, ja, nee, jetzt wird das nicht. Sondern da ist dann schon ein bisschen Stellenwert auch dahinter, wenn du dann halt Mick Schumacher anklopfen hast. Und ich glaube auch, gerade, dass sicherlich, wenn Toto, wenn, viele Wenns drinne, versuchen wird, Esteban Ocon zu Mercedes zu holen. Ich glaube, Toto wird alles Mögliche in seiner Macht tun, um Mick irgendwie bei Alpine unterzubringen. Der wird jede Connection vermutlich spielen lassen, einfach damit er es Mick ermöglichen kann, bei Alpine den Sitz zu bekommen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was dann am Ende rauskommt. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn ich Chancen geben müsste, würde ich Doohan wahrscheinlich aktuell auf so 60-65% setzen. Mick vielleicht so auf 30-35%. Und wenn ich Joe überhaupt eine Chance einstehen müsste, dann wäre es 0-5% maximal.
Ja, ich sehe Doohan schon deutlicher als Favorit. Ich würde Doohan einfach mal bei 75% einordnen und dann Mick so, keine Ahnung, 24%, dann bekommt Joe so ein Mitleidsprozent noch. Also, dann passt das für mich auch.
Die Frage ist halt auch, Perke, wir haben ja jetzt auch drüber gesprochen, was, wenn Pierre Gasly geht, aber wo soll Pierre Gasly hingehen, ist halt die andere Frage. Und Mercedes. Das ist halt so wieder der Punkt.
Mercedes hast
ja,
du da.
Ich glaube, Perke, ja, wir wissen die, beide, wenn einer zu Mercedes von den beiden Ocon, geht, ja, dann ist es Ocon.
Du hast die üblichen Teams, es wurde ja schon berichtet, dass Williams zum Beispiel Interesse an Gasly hat auch. Also du hast
aber
die
sollen auch schon in Advanced Talks halt mit Bottas
das
sein.
Das ist richtig, aber du hast die üblichen Verdächtigen, die immer Teams brauchen. Ich gehe davon aus, dass, also ich kann es mir vorstellen, dass Gasly auch geht, aber mehr würde ich drauf geben, dass Gasly bei Alpine bleiben wird nächstes Jahr. Aber ausgeschlossen ist es auf keinen Fall, dass er geht. Auch wenn, du hast es gesagt, die Optionen werden wahrscheinlich immer weniger. Vor allem, du hast es gesagt, Williams, Bottas, Sainz, irgendeiner von denen wird, denke ich, am Ende im Williams sitzen. Wo hast du dann noch groß wirklich einen Sitz frei bei Haas? Der eine Haas-Sitz ist es dann halt. Der neben Berman.
Ja, gut, wenn Esteban Ocon natürlich zu Mercedes gehen würde, dann könnte Pierre Gasly den theoretisch.
Das ist spielen. Richtig.
Das wäre natürlich eine Option und dann wäre auch der Platz bei Alpine für Mick Doohan frei. Und dann ist aber die Frage, was passiert mit Bottas und Sainz um den Williams-Sitz? Weil beide ja in Advanced Talks mit Williams sein sollen.
Ja, dann geht einer von denen zu Williams und der andere ist halt dann bei Sauber. Dann, keine Ahnung, bleibt Bottas True. Einfach bei Sauber und
dann ist Joe
Sainz geht zu. Ja, Joe ist auf jeden Fall. Joe ist, spielt in meinen Planungen keine große Rolle für die nächsten Jahre.
Aber klar, das ist tatsächlich eine Variante, wie man es machen könnte. Das ist richtig.
Ja, dann ist halt.
Digga, imagine, du hast einen Bottas bei Sauber und einen Sainz bei Williams. Das kannst du auch keinem erzählen.
Verkehrte Welt. Auch wenn das ist ich zurzeit, auch wenn zurzeit natürlich Williams besser ist als Sauber. Aber auf die Zukunft gesehen wird es wahrscheinlich dann mit dem Audi-Projekt für das Team nur nach oben gehen. Auch wenn,
vermute ich auch.
Albon hat ja jetzt seine Begründung gegeben, warum er sich denn dazu entschieden hat, bei Williams zu bleiben. Und da hat er gesagt, dass man generell bei Williams und ganz Mercedes sehr, sehr zuversichtlich ist, was die 226er Engine angeht. Und dass die jetzt schon so, also dass man davon jetzt schon ausgeht, dass die 226er Engine, also der Motor, dass der richtig reinknallen soll bei Mercedes. Und dass Albon auch deswegen bei Williams verlängert hat. Da bin ich auch gespannt, was dann passiert da. Aber das nur als kleine Randinfo hier, wo wir gerade auch Williams im Gespräch hatten.
Ja. So, Perke, kommen wir zum nächsten großen Punkt, der passiert ist. Wir haben viel zu lange schon darüber diskutiert, über diesen Punkt. Und ich betitel den Punkt jetzt einfach mal als: Der Untergang für die Red Bull-Jugend ist vollkommen.
Ja, Sergio Perez verlängert seinen Vertrag bei Red Bull nicht mal nur um ein Jahr, wovon ich eigentlich ausgegangen bin, dass, wenn er verlängert, es wieder mal ein Einjahresvertrag sein wird. Nein, er verlängert direkt um 2 Jahre bis 2026. Da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, Perez, wie der Jugend da was verbaut wird. Ich frage mich aber auch aus Red Bull-Sicht, jetzt wo es immer enger wird, wie kannst du es dir leisten, einen nicht konstanten Fahrer in dein Team zu holen, der zwar an seinem Wochenende ein super Fahrer ist. Wenn er ein gutes Wochenende hat, dann holt er dir P2 locker. Dann ist er ein Weltklasse-Fahrer. Aber diese guten Wochenenden werden immer weniger. Er wird immer unkonstanter. Ich verstehe nicht, wie du so einem nicht mal nur einen Einjahresvertrag geben kannst. Einen Einjahresvertrag kannst du sicherlich irgendwo verargumentieren, dass du Lawson ein Jahr zu V-Cup holst und dann so lange den Perez noch hältst und dann Lawson hochholst, was weiß ich. Einen Einjahresvertrag kannst du immer verargumentieren. Aber dass du ihm jetzt 2 Jahre gibst, verstehe ich einfach nicht.
Ja, und da schließe ich mich dir voll und ganz an, Perke. Ich kapiere es auch nicht. Und man verbaut, wir haben uns schon in der vorletzten Episode war es, glaube ich, genug drüber aufgeregt, dass letztendlich Red Bull komplett auf seine eigene Jugend scheißt und einfach nur diese alten Knacker in Anführungszeichen von der Formel 1 durchführt, weil man halt so viele Schritte davor schon verbaut hat, dass man an diesem Punkt überhaupt gelangt ist. Du bist jetzt an diesem Punkt, weil du davor von schon so viele Fehler gemacht hast, gerade mit Perez und Ricardo, dass du es dir jetzt eigentlich musst du jetzt die Reißleine ziehen. Du musst sie ziehen, wenn du irgendwie in der nächsten Zeit mit jungen, schnellen Fahrer competitive bleiben willst. Und genau das hat man nicht gemacht. Man hat das Gegenteil gemacht. Man hat Perez um 2 Jahre verlängert. Und jetzt kommt der absolute Kackpunkt. Nämlich auch Ricardo is set to stay at V-Cup. Und das ist das nächste Riesenproblem. Perez, okay, so be it. Da hatten wir auch gesagt, Perez von mir aus verlängert ihn. Aber das Ding ist, der Knackpunkt ist und bleibt Ricardo, weil das dieser Sitz ist, den Liam Lawson braucht, wenn man Liam Lawson innerhalb der nächsten Zeit irgendwann als die Zukunft von Red Bull Racing sehen will. Und genau, wenn man Ricardo verlängert, verbaut man sich die allerletzte Option. Perez zu verlängern war in meinen Augen schon ein Fehler, weil man hätte auch Tsunoda die Chance geben können. Und du hast es oft gesagt, Perke, wenn er funktioniert, dann hat man nichts falsch gemacht. Und wenn er nicht funktioniert, dann so be it, dann holst du einen Lawson hoch im nächsten Jahr. Auch völlig fein. Aber Tsunoda wird dir mindestens das liefern, was, wenn er gut performt, wie ein Perez. Und das, du hast es gesagt, Perez ist ein Fahrer, der nicht jedes Wochenende konstant ist, der nicht wirklich zuverlässig ist, gerade in sowas, was wir jetzt haben, so engen Kämpfen. Und bei Gott, Perez war in meinen Augen ein Fehler. Aber bitte, 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 macht nicht den Fehler, Ricardo zu verlängern. Kloppt den endlich weg. Ricardo ist so richtig die Warze am Körper, die den letzten Lebensdurst raussaugt.
Das ist schon sehr krass. Das ist sehr krass formuliert hier.
Ja, aber für die Red Bull-Jugend,
ja, das auf jeden Fall,
ist es als Metapher perfekt zutreffend.
Ich habe heute auch ein Interview von Liam Lawson gelesen. Und da hat auch Liam Lawson gesagt, ey, ich weiß nicht, ob ich so jemals in die Formel 1 kommen werde, ob meine Chancen werden immer weniger. Klar, so sein Traum ist es, irgendwann in der Formel 1 bei Red Bull zu sein. Aber ich glaube, jetzt hat er auch das erste Mal so offensiv gesagt, aber wenn es nicht bei Red Bull klappt, so mein Traum ist es generell, in die Formel 1 zu gehen. Und wenn es nur bei einem anderen Team klappt, dann ist es so. Ich glaube, das hat Liam Lawson jetzt auch das erste Mal medial wirklich so offensiv gesagt. Und das, wenn er das schon so offensiv sagt, ey, meine Chancen sind schwinden hier, klar wäre es cool bei Red Bull, aber es gibt auch noch andere Teams, dann heißt das für mich eigentlich, dass hinter den Kulissen schon fast klar ist, dass man nächstes Jahr auch mit Ricardo und Tsunoda reingeht. Weil sonst würde Liam Lawson sowas nicht öffentlich sagen. Das würde er nicht, wenn er nicht wüsste, dass dieses Duo bei V-Cup so weitermachen würde.
Und genau das macht mich jetzt schon wieder halb depressiv, Perke. Weil ich verstehe nicht, und ich habe es dir vor der Aufnahme gesagt, wir könnten bessere Entscheidungen bei Red Bull aktuell treffen, was die Fahrer angeht, als die selbst. Ich verstehe nicht, warum man einen Daniel Ricciardo im Team hält. Ich finde Daniel Ricciardo super sympathisch auf persönlicher Ebene. Aber bei Gott, dieser Fahrer bringt dir keinen Mehrwert. Er hat ein gutes Wochenende vielleicht mal alle 8 Rennen, wo er dann wirklich gut performt. Aber warum In 7 von 8 Fällen hat der Mann kein überdurchschnittlich gutes Wochenende.
Ich glaube, Daniel Ricciardo lebt bis heute oder er zerrt bis heute von seinem ersten Red Bull-Stint. Deswegen hat er noch, ich glaube nur deswegen hat er so ein gutes Standing im Team und deswegen versucht man ihn irgendwie da durchzucarryen. Aber irgendwann muss man verstehen, ey, das, was vor 5, 6, 7 Jahren passiert ist, das ist Vergangenheit, das liegt hinter uns. Diesen Ricciardo wird es nie wieder geben. So, dieser Ricciardo ist weg. Der ist weg mit dem Wechsel zu McLaren oder Renault. Irgendwo da ist dieser Daniel Ricciardo verloren gegangen und er kommt nicht wieder. So langsam muss man der Wahrheit ins Auge gucken. Daniel Ricciardo ist am Ende seiner Karriere. So, ich muss es leider so sagen, ich liebe Ricciardo auch. Wirklich, ich finde ihn super. Aber mittlerweile wäre wirklich diese Rolle als dritter Fahrer und Marketingtermine wahrnehmen, wäre für ihn wahrscheinlich besser. Diese Rolle, die er ja schon mal bei Red Bull eingenommen hat, bevor er Nick de Vries ersetzt hat, die Rolle wäre perfekt, weil er ist ein Gesicht von Red Bull, das kann man nicht abstreiten. Wenn man Ricciardo sieht, denkt man als erstes an Red Bull, weil er da auch am erfolgreichsten war, klar. Deswegen ist das die perfekte Rolle, einfach Medientermine, Marketing für Red Bull machen. Aber für mehr ist er leider nicht mehr zu haben.
Verzeih mir den Vergleich, aber das ist so, als würde man bei Borussia Dortmund einen Kevin Großkreutz noch 5 Jahre nach seinem Karriereende weiter mitschleifen, obwohl er eigentlich gefühlt nur auf der Bank sitzt und keine Performance liefert.
Da kannst du ja einen aktuellen Vergleich nehmen, ne? Man will ja Edin Terzic verlängern. Das ist ja schon der aktuelle Vergleich.
Brauchst du gar nicht. Abgesehen von der Champions League lief diese Bundesliga-Saison für Dortmund miserabel.
Das Champions League-Finale, dass man da angekommen ist, blendet über alles. Dass man im Pokal raus ist irgendwann gegen Stuttgart.
Die Bundesliga-Saison, man spielt nicht mal Champions League.
Ja, wenn, also man spielt Champions League nächstes Jahr doch, aber unter normalen Umständen hätte dieser P5 nicht für die Champions League gereicht. Das heißt, unter normalen Umständen wäre es nächstes Jahr die Euroleague gewesen. Jetzt glücklich für Dortmund natürlich, dass es durch die Koeffizienten so ist, dass auch P5 reicht für die Champions League. Aber in jeder normalen Saison hätte man die Champions League verfehlt. Und das darf bei Dortmund eigentlich nicht der Fall sein. Aber wir schweifen ab, glaube ich. Es ist Daniel Ricciardo, der das Geschwür ist und nicht Edin Terzic.
Das war jetzt aber auch ein bisschen sehr metaphorische Art.
Ja, also man muss Ricciardo loswerden, um besser zu werden. Aber vielleicht muss man ja nicht mal Daniel Ricciardo loswerden, sondern vielleicht geht ein anderer Fahrer des eigenen Teams freiwillig, nämlich Yuki Tsunoda. Denn jetzt haben einige Medien berichtet, dass einige Teams Interesse am Japaner haben. So zum Beispiel Haas. Wie gesagt, Haas hat einen freien Sitz, auch wenn man sich da offensichtlich schon seit mehreren Wochen in Verhandlungen mit Ocon befindet. Dann Williams, wo wahrscheinlich auch Bottas oder Sainz viel wahrscheinlicher sind als Yuki Tsunoda. Und ein Team, über das wir heute schon viel geredet haben, nämlich Alpine. Alpine hat nämlich Yuki Tsunoda scheinbar auch auf ihrer Shortlist.
Ja, so. Und jetzt ist natürlich die Sache. Das hörst du jetzt nur dieses eine Mal aus meinem Mund. Obwohl, nee, eigentlich scheiß auf, nee. Yuki Tsunoda ist definitiv besser als Daniel Ricciardo aktuell.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das hörst du nur einmal aus meinem Mund. Wenn ich eine Sache nicht wollen würde, dann ist es, dass Tsunoda wechselt.
Okay, wieso das?
Weil das Ding ist, ich denke, dass Tsunoda aktuell gut funktioniert in dem V-Carb-Team und dass die Performances stimmen. Man sieht es ja, die Performances aktuell stimmen. Und ich denke auch, dass Tsunoda sich inzwischen ganz gut eingelebt hat in das Team. Wenn er wechseln würde, würde ich die Gefahr sehen, dass das alles von vorne wieder anfängt und sein hitzköpfiges Temperament wieder sehr zum Vorschein kommt und genau das dann so zum Problempunkt werden würde im neuen Team, dass man damit erstmal umgehen muss, lernen muss, wie man das macht, ob das nicht auch vielleicht schlecht ankommt beim anderen Team und natürlich man sich auch erstmal wieder ans Auto rantasten muss, weil jedes Auto ist ja anders und bei Gott, selbst wenn Tsunoda wechseln sollte, hast du immer noch Daniel Ricciardo da drin und es macht mich wütend von innen, wirklich. Es macht mich wütend, dass da Daniel Ricciardo sitzt.
Das ist richtig,
Nimmt diesen alten Rentner raus, bei Gott.
Ja, aber wenn Tsunoda wechseln würde, hättest du ja wenigstens diesen Einsatz für Lawson frei.
Das ja, dann was. Könntest du einen Lawson reinpacken, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass du immer noch einen Rentner da drin sitzen hast, der den Platz für die Junioren wegnimmt.
Ja, was ich auch cool finde an der Idee Tsunoda zu Alpine, ich würde ihn auch am liebsten im V-Cup weiterhin sehen einfach, ist die Idee, dass Tsunoda und Gasly reunited als Teamkollegen sind. Allein diese Idee finde ich schön, weil die sich ja super verstehen, besonders off-track verstehen die sich sehr, sehr gut. Deswegen fände ich diesen Gedanken einfach schön, die beiden wieder in einem Team zu sehen. weil das ist eine Harmonie in, teamintern, die Alpine wahrscheinlich noch nie erlebt hat dann. Jedenfalls off-track, was on-track passiert, ist immer noch eine andere Geschichte. Aber Tsunoda gehört aber für mich irgendwie zu V-Cup. Aber hat die nicht
auch ein bisschen gebröckelt am Ende bei Alpha
Tauri? Ja, on-track bröckelt jede Beziehung irgendwann, glaube ich. Aber jetzt.
Aber brockelt sie dann nicht auch off-track wiederum? Guck dir Hamilton und Lewis an.
Weiß nicht, aktuell ist es super.
Du hast es nicht mal gemerkt, Halleluja. Du hast es nicht mal gemerkt, was mein denn? Riesenblunder
gerade. Was habe ich denn jetzt?
Ich habe gesagt, verpasst. Guck dir mal Hamilton und Lewis an.
Oh. Ja gut, habe ich nicht
mehr. Den hast du nicht mal gemerkt.
Nee, mein Glück, mein Gehirn
hat. Ich wollte eigentlich sagen, guck dir mal Hamilton und Nico an.
Mein Gehirn hat automatisch ausgefüllt, was du wolltest. Deswegen passt das. Nee.
Digga, mit dem Joke wäre ich die nächsten 10 Wochen aufgezogen worden, wirklich.
Na, nee, Tsunoda und Gasly, off-track auf jeden Fall gut, on-track. Klar hat es da manchmal gekracht, weil, du hast es gesagt, Tsunoda war nicht immer der Netteste auf der Strecke. Er war immer ein Hitzkopf, aber ist weniger. Aber ein kleines bisschen immer noch.
Ich erinnere dich an Bahrain zurück.
Aber ein kleines bisschen immer noch, ja, habe ich doch gesagt, ist doch okay. Aber ich glaube, dass Gasly das ganz gut im Griff hätte. Aber ich sag auch, Tsunoda, V-Carb, das passt irgendwie. Wenn ich mir das so vorstelle, gibt es kein anderes Team, wo ich Tsunoda so richtig sehe, außer V-Carb. Ich habe ja immer gesagt, ich fände Tsunoda bei Aston Martin spannend, finde ich immer noch. Ich finde die Idee von Tsunoda bei Aston Martin unfassbar spannend, da bleibe ich bei. Auch wenn, überleg mal, Tsunoda und Alonso als Teammates, das würde gar nicht funktionieren, aber das ist jetzt eine andere Sache.
Gut gehen.
Aber die Idee von Tsunoda in diesem Aston Martin finde ich immer noch geil, aber realistisch gesehen ist Tsunoda und V-Cup das, was passt und das, was man nicht auseinanderbrechen sollte, finde ich.
Das Ding ist halt auch, wo du jetzt gerade Aston Martin angesprochen hast, kommen wir doch zu Aston Martin. Und zwar, bevor wir in den eigentlichen Punkt gehen, der hier in der Notion-Tabelle drinsteht, möchte ich dir auch noch einen Fahrer ins Gehirn rufen, der niemals in der Formel 1 landen wird und es mir richtig leid tut.
Drugovic.
Felipe Drugovic.
Ja. Ja,
das, der Mann ist Formel 2 Weltmeister geworden, hat ein Riesenpotenzial und der Mann wird nie Formel 1 fahren.
Wahrscheinlich
obwohl nicht. Obwohl er Reservefahrer bei Aston Martin ist.
Weil da hast du einen Alonso, der macht bis er 60 ist. Dann hast du einen Lance Stroll.
Der hat eh einen unbegrenzten Vertrag.
Der hat eh einen unbegrenzten Vertrag. Da wurde ja immer wieder gesagt, ey, hat er überhaupt noch so Bock auf die Formel 1? Jetzt hat er selbst gesagt, ja, ich habe immer noch unfassbar Bock auf Formel 1. Ich bin committed, diesen Prozess und dieses Projekt Aston Martin mit dem Team anzugehen und wieder dahin zu bringen, wo wir schon mal waren letzte Saison. Lance Stroll hat Bock auf das Projekt und das ist natürlich schlecht für Drugovic, weil bei einem anderen Team wird er auf keinen Fall einen Sitz bekommen. Dafür sehe ich ihn auch nicht als das Riesentalent, worum sich jetzt alle Teams streiten würden. Und deswegen wäre Aston Martin seine einzige Option. Da kommt er nicht rein. Ein weiteres gescheitertes Talent, das nie in die Formel 1 gekommen ist.
Ja, und Lance Stroll ist halt committed. Das ist halt das Problem. Realistisch, Perke, es wird niemals dazu kommen, dass Felipe Drugovic bei Aston Martin sein wird. Nee. Und es schmerzt mir in der Seele, wenn ich das so sehe und dann weiß, da sitzt ein Lance Stroll drinne, wo ich denke, dass ein Felipe Drugovic deutlich besser sein könnte. Aber ja. Naja.
Ich denke, jeder Fahrer könnte da besser sein, außer Logan Sargeant vielleicht.
Ah, das ist jetzt ein bisschen ein Fahrgestell.
Und Joe oder? Vielleicht auch.
Latifi?
Naja, jeder aktuelle Formel-1-Fahrer. Sargeant, okay. Joe vielleicht. Aber ich glaube, das, was Lance Stroll in diesem Aston Martin macht, kann die Mehrheit des Grids in diesem Aston Martin.
Der Mann ist Elfter in der WM.
Ich bleibe trotzdem bei der Aussage. Das, was Lance Stroll in diesem Auto macht, könnte die Mehrheit des Grids in diesem Auto. So einfach ist okay. Es. Na, als ob du mir da jetzt widersprechen würdest.
Ich würde jetzt nicht 100% damit agreeen.
Also ich habe gesagt, die meisten. Ich habe ja wenigstens nicht gesagt, alle.
Gut, egal. Kommen wir auf Kanada zu sprechen. Zum eigentlichen Teil der Pre-Weekend-Show hier. Kanada-Perke. Schöne Strecke. Coole hat aber auch Strecke, schon oft für Chaos gesorgt. Wettermäßig, Safety-Car-mäßig. Hat schon einige Kontroverse gehabt. Wie denkst du, wird das Wochenende so verlaufen?
Es wird ein chaotisches Wochenende, denke ich, hoffe ich. Es ist ja wieder eine Regenwahrscheinlichkeit um die 50%. Das heißt, mit Regen ist zu rechnen, im Idealfall. Im Idealfall nicht so Riesenregen, dass man so ein Spa 2.0 hat, aber in Kanada kennt man sich ja damit aus, was Regen angeht. Ich hoffe auf ein chaotisches Rennen. Ich hoffe auf ein spannendes Rennen. Ich hoffe auf ein enges Rennen, wovon man ja ausgehen kann. Denn ein Vasseur zum Beispiel hat gesagt, er erwartet einen Dreikampf um den Sieg zwischen den drei üblichen Teams McLaren, Ferrari, Red Bull. Verstappen selbst hat gesagt, ey, Kanada ist eigentlich keine Strecke, die dem Red Bull liegen sollte, was auch nochmal Hoffnung macht. Ein Dr. Helmut Marko hat gesagt, es wäre der Verstappen-Faktor, der Kanada entscheiden würde und nicht das Auto. Was auch wieder Hoffnung macht, dass wir wirklich einen richtigen Kampf sehen an der Spitze zwischen vielleicht 3 Teams und dann halt, keine Ahnung, 4, 5 Fahrer, was cool wäre. Deswegen erwarte ich ein sehr, sehr spannendes Rennen auf einer coolen Strecke mit mindestens einem Safety Car und Regen. Das so, ist Hoffnung und Erwartung gleichzeitig. Du hast das Wetter schon
angesprochen. Jetzt gebe ich mal ein bisschen genaueres Wetter-Update, was uns so erwartet dieses Wochenende in Montreal. Fangen wir mal damit an. Heute soll es schon mal richtig hart gewittern.
Cool.
Und regnen. Also heute ist schon mal ziemlich interesting. Dann Freitag, größtenteils Sonnenschein. Chance auf Regen ist am Höhepunkt bei 45% und den ganzen Tag über so um die 20% Chance auf Regen. Dann gehen wir zum Samstag, dem Qualifying Day. Da haben wir höchste Temperaturen von 19 Grad, tiefste Temperaturen von 13 Grad. Aber Chance auf Regen den ganzen Tag 25%. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich regnen. Insgesamte Regenwahrscheinlichkeit für den Samstag, dass es überhaupt regnet, 60%. Das ist sehr, sehr hoch. Dann gucken wir uns den Sonntag an, den Rennsonntag. Und auch beim Rennsonntag sehen wir 45% Wahrscheinlichkeit, dass es an diesem Tag regnet. Den ganzen Tag über 15-20% Chance, dass es in der Stunde, wo es immer ist, regnet. Also wir werden höchstwahrscheinlich mindestens einmal Regen dieses Wochenende sehen. Wahrscheinlich sogar am Qualifying und am Race Day, am Freitag im Training. Vermutlich eher noch nicht. Da geht es mehr mit Tendenz zu Sonne und bewölkt. Aber trotzdem, Regenchance ist an sich da. Deshalb, ich glaube, Perke, das wird ein sehr, sehr interessantes Rennwochenende. Ich hoffe, das ist immer meine Hoffnung, wenn wir nach Kanada kommen. Es wird wie dieses eine Rennen 2000, was war's? 2000,
elf. Irgendwie so den Dreh, ja.
Wo Vettel dann in der letzten Kurve, wo Jenson Button diese unfassbare Aufholjagd gemacht hat, in diesem super chaotischen Regenrennen. Ich hoffe immer jedes Mal, dass das so ein geiles Rennen wird wie damals. Ich hatte einfach nur Bock drauf. Und wir wissen, Regen ist immer ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf.
Absolut. Es ist auch noch Abendrennen. Das heißt, es ist ein anderer Vibe irgendwie hier, das zu gucken, als so 14, 15 Uhr. Das Qualifying wird um 22 Uhr deutscher Zeit sein und das Rennen um 20 Uhr deutscher Zeit. Leider nichts im Free TV dieses Wochenende, weder Qualifying noch Rennen. Das Qualifying gibt es auf RTL Plus. Das heißt, keine Ahnung, da ein Probeabo holen, dann könnt ihr quasi das Qualifying auch gratis gucken. Aber generell so ist es hinter einer Paywall versteckt. Und das sind die Key-Fakten, die Schlüsselfakten zum Rennwochenende, würde ich mal sagen.
Genau, jetzt vielleicht noch dazu zu sagen, es gibt auch nichts anderes außer die Formel 1 dieses Wochenende. Richtig. Keine Formel 2, keine Formel 3, kein PSC. Es ist wirklich nur F1 dieses Wochenende.
So, und dann kommen wir doch zur Formel 1 in Kanada und wir sagen mal, was wir erwarten, was wir denken, was unsere Predictions sind.
Qualifying. Also wir wissen ja, Perke, es wird schwer. Man sagt, es wird ein Three-Way-Battle für den Sieg in Kanada werden. Es soll angeblich keine Red Bull-Strecke laut Verstappen sein. Und da bleibe ich aber felsenfest von überzeugt, dass Max Verstappen sich die Pole sichern wird. Denke Verstappen auf 1. Knapp dahinter werden wir einen Charles Leclerc sehen, welcher weniger als 1/10 Abstand auf Verstappen hat. Und auch da, knapp dahinter, werden wir einen Oscar Piastri sehen.
Okay, ich sehe auf 1 Charles Leclerc. Ich sehe auf 2 Max Verstappen. Ich habe deine Top 2 einfach nur vertauscht. Und auf 3 sehe ich Lando, der andere McLaren-Pilot.
Ich habe auch überlegt, ob ich Lando oder Oscar nehme. Das Ding ist,
ich wollte eigentlich Lando Oscar nehmen.
Oscar
ich wollte Oscar nehmen, aber habe mich wegen dir genommen.
Immer zu machen, weil die beiden sind so unfassbar close. Und es ist eigentlich wirklich ein 50-50-Guess, wer von denen dieses Wochenende schneller sein wird, weil beide sind gleich gut.
Ja, eigentlich wollte ich auch Oscar nehmen, aber dann hätten wir alle drei irgendwie gleich gehabt und deswegen habe ich mich dann doch letzte Sekunde umentschieden, weil ich wollte es nicht zu langweilig halten, ganz einfach. So, kommen wir zum Rennen und da glaube ich, dass am Ende der Max Verstappen-Faktor, den Dr. Helmut Marko schon angesprochen hat, dass der das entscheiden wird und Max Verstappen das Rennen gewinnen wird. Hinter ihm, boah, das ist hart. Das ist hart, weil ich jetzt so noch 4 Fahrer habe, zwischen denen ich entscheiden darf. Perez lasse ich da jetzt einfach mal gekonnt aus. Auf P2, ja komm, nehme ich Leclerc, der dann einfach nur einen Platz verliert. Und auf 3 nehme ich Carlos Sainz. So.
Klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich würde die so kopieren.
Auch Verstappen, Leclerc, Sainz?
Ich würde Verstappen 1, Leclerc 2, Sainz 3 machen. Das passt für mich.
Okay.
Das ist völlig fein.
Na dann, kommen wir jetzt.
Irgendwie irgendwie finde ich das ganz realistisch. Und Paris, ja, keine Ahnung, Fünfter oder Sechster.
Ja, irgendwie sowas. Wenn es keine Red Bull-Strecke ist, dann würde ich auch nicht ausschließen, dass er Achter wird.
Ist auch kein Stadtkurs, also doppelt mies.
Naja, eigentlich vom Ding her ist es ein Stadtkurs. Das ist ein Stadtkurs.
Da sind wir wieder beim Definitionsfeld Stadtkurs. Also, weil dann müsste theoretisch auch Barcelona ein Stadtkurs sein, weil es auch in der Nähe der Stadt ist. Also, es ist ein fest installierter Kurs.
Ja, aber irgendwie ist es auch ein Stadtkurs.
Ja, aber dann müsstest du ja bei vielen Rennstrecken sagen, dass es ein Stadtkurs ist.
Ich glaube, du wirst bei Kanada häufiger hören, dass es ein Stadtkurs ist, als dass du hören würdest, dass es kein Stadtkurs ist, wenn du mit Leuten drüber redest.
Für mich ist Kanada kein Stadtkurs. Für mich ist das ein fix installierter Circuit. Ein Stadtkurs ist für mich sowas wie Baku oder Monaco.
Ja, ich check schon. Aber ich glaube, die Formel 1 wird es auch als Stadtkurs listen.
Zum Beispiel, ich glaube, das finden jetzt sicherlich auch einige als kontrovers, aber für mich ist auch Jeddah kein Stadtkurs.
Ja, und das ist halt Quatsch. Das ist halt
großer Weil Quatsch. Jeddah ist auch fest installiert. Ich finde, die Differenzierung zwischen fest installiert und nicht fest installiert überträgt sich auf Stadtkurs und Nicht-Stadtkurs. Weil, wenn du es ganz extrem willst, ist jeder Kurs in der Nähe von einer Stadt oder an der Stadtgrenze oder irgendwo oder sogar teilweise in der Stadt. Aber letztendlich, die Kurse, über die wir ja immer so als die schlechten Stadtkurse klassifizieren, sind ja meistens die letztendlich, wie zum Beispiel Vegas, Monaco, alle temporary aufgebaut werden und dann wieder abgebaut werden. Und das ist ja so der Stadtkurs, wie wir es immer bezeichnen an sich, Perke.
Ja, ich check's schon. Ich habe hier eine Seite, wo mir gesagt wird, dass wir dieses Jahr auf 8 Stadtkursen fahren und 8 erscheint mir schon hoch, wenn Kanada nicht dazu zählen würde. Wird mir hier auch gesagt, welche 8 Stadtkurse das sein sollen.
Es kann voll sein, dass die Definition anders ist und ich es jetzt bloß so sehe. Nee,
Definition, die ich gesehen habe, würde dir recht geben. Die reine Definition, die ich hier auf Wikipedia sehe, ist, da steht, dass es eine Rennstrecke ist, die nur temporär auf öffentlichen Straßen in einer Stadt eingerichtet wird. Die Wikipedia-Definition gibt dir recht. Aber die meisten betiteln hier auch Kanada als Stadtkurs. Also ist es eine Grauzone, sag ich mal. Wenn du es jetzt als Stadtkurs bezeichnen willst, mach. Wenn nicht, dann nicht. Passt, glaube ich, beides einfach.
Ja. Gut, Perke. Dann würde ich sagen, konkluden wir hiermit unsere Kanada-Pre-Weekend-Show.
Die Überraschung und Enttäuschung. Vergiss mal nicht die Überraschung und Enttäuschung des Wochenendes.
Da war ja was.
Die Überraschung nehme ich direkt Alex Albon. Nehme ich direkt. Ich kann mich noch an letztes Jahr Kanada Albon erinnern, wie er da alles wegverteidigt hat. Mach da noch mal so.
Überraschung des Wochenendes sehe ich einen Fernando Alonso.
Okay, ja, letztes Jahr auch sehr gut gewesen in Kanada, wenn ich mich recht erinnere.
P2 war er, glaube ich, sogar, ne?
Ja, nee, P3. Letztes Jahr war doch dieser Kampf Verstappen-Sainz, glaube ich, wo Sainz am Ende Verstappen fast noch geholt hätte.
Nee, aber es war doch letztes Jahr im Qualifying so eine Überraschung. Oder war es Hülkenberg, der auf 2 stand?
Ich weiß nicht. Ach so, im Qualifying, kann es Alonso gewesen sein, weiß ich nicht. Aber im Rennen war es auf jeden Fall Verstappen vor Sainz. Das war im Rennen auf jeden Fall der Fall. Das kann ich ja mal kurz nachgucken.
Oder war das war doch Hülkenberg, der letztes Jahr auf 2 so aus dem Nichts stand? Weil das war doch ein Regenquali.
Das war ein Regenquali, ja.
Ich glaube, das war Nico.
Ja, Nico Hülkenberg ist auf 2 gestartet, ja.
Ja, und dann Alonso auf 3.
Ja, genau.
Ja, genau.
Und im Rennen war es dann, wie gesagt, Verstappen, nee, vor Alonso, was hab ich denn dann im Kopf gehabt? Dann war es vielleicht das Jahr davor, dass Verstappen von Sainz gejagt wurde. Aber Alonso wurde auch im Rennen Zweiter letztes Jahr.
Na gut, dann Enttäuschung. Die Enttäuschung des Wochenendes wird Mercedes sein.
Mann, blöd. Das ist ja blöd, dass ich das jetzt auch sagen wollte, ne? Dann sag ich...
Na, dann nimm's doch einfach.
Nee, dann sage ich Sergio Perez.
Okay, ist auch valide.
Mit der Vertragsverlängerung im Rücken wird er richtig enttäuschen.
Ja, es ist auch valide. Na gut, dann aber jetzt würde ich sagen, konkluden wir hier mit unserer Kanada Pre-Weekend Show. Wir wünschen euch allen viel Spaß beim Wochenende. Für die nächste Frage der Woche, joint gerne den Undercut Discord. Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wenn der nicht funktioniert, schreibt uns einfach auf Insta. Wir haben da nicht so wirklich großen Einfluss drauf, ob die Links funktionieren oder nicht. Das liegt ein bisschen an Spotify und Apple. Aber nichtsdestotrotz, schönes Wochenende euch und wir hören uns am Montag zur Kanada Post-Weekend Show. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.